B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie wunderlich, wie wunderlich. Ich sehe durch die Ritzen ein Leuchten gar absonderlich in meine Kammer blitzen. Und wie ein Balken zieht es sich von einem Eck zum anderen. Da drängt es sich und flieht es sich. Es ist ein Drehen und Wandern. Und tanzt vom Sonnenschein erhellt von der Erde bis zur Decke. Oh Gott, wie groß ist deine Welt und Staub an allen Ecken.
Ein Dank an Wilhelm Wankernagel, der diese Zeilen geschrieben hat. Jetzt fragen sich, warum beginnt die Sendung mit solch einem Gedicht? Die Lösung heißt Wolfgang Stöcker. Er ist unser heutiger Gast der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Er sammelt Staub, hat das Deutsche Staubarchiv gegründet und seine Promotion über Bestattungsbräuche und Friedhofskultur geschrieben. Ich finde, das sind alles gute Gründe, warum wir ihn heute eingeladen haben. Hallo, Herr Stöcker.
Hallo.
Sie haben nicht so weit die Anreise gehabt. Sie kommen aus Köln.
Ich komme aus Köln.
Sind geboren in?
Bergisch Gladbach.
Ach, dann sind Sie jemals aus dem Rheinland weggezogen?
Ich war mal längere Zeit in Übersee, ja, in Mexiko, aber ansonsten immer hier im Rheinland.
Dann herzlich willkommen in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ebenfalls darf ich begrüßen Thomas Ruscher, Online-Redakteur. Thomas, wir haben uns schon häufig unterhalten und öfters mal Kaffee getrunken, aber ich weiß gar nicht, ob du eine Sammelleidenschaft hast.
Nein, ich habe tatsächlich keine Sammelleidenschaft. Ich überlege noch mal kurz, sammle ich irgendwas unbewusst? Nee.
Überhaupt nichts?
Nee.
Herr Stöcker, Sie sammeln Staub. Seit wann?
Seit 2004. Da habe ich das Staubarchiv gegründet und seitdem wird er permanent eingesammelt.
Und warum Sie das gegründet haben, das Deutsche Staubarchiv, das wollen wir heute in dieser Sendung thematisieren. Wir wollen Sie jetzt aber noch ein bisschen genauer vorstellen. Wir haben jetzt schon erfahren, Sie sind in Bergisch Gladbach geboren, aber wann?
1969.
Sie sind aufgewachsen dann auch in Bergisch Gladbach?
Nee, ich habe da nur meine ersten 3 Jahre verbracht und bin dann sozusagen verschleppt worden in den Erftkreis. Und da bin ich dann älter und größer geworden.
Aber Sie zählen sich als Rheinländer?
Jo. Bergisch Gladbach, Erftkreis, ist Rheinland.
Wer außerhalb des Rheinlands gerade auf den Kalender schaut, wird sagen, oh, ist ja Karneval. Können Sie eigentlich zählen, wie viel Kölschgläser Sie jetzt über die letzten Tage getrunken haben?
Ich habe vielleicht 5 Stück getrunken. Ich habe nicht viel Kölsch getrunken.
Sie sind nicht, also Sie feiern Karneval, aber trinken keinen Alkohol oder Sie feiern gar nicht Karneval?
Nö, das ist so momentan mein Sohn, also er ist ja gerade so 2 Jahre alt. Wir haben so ein bisschen gefeiert mit anderen Eltern und mit Kindergarten und so. Und das ist doch relativ zivil und keine Sauferei.
Lebensmotto?
Lebensmotto? Wüsste ich gern mal eins.
Also wenn Sie bei Facebook gerade zuhören, also oder Facebook geöffnet haben und jetzt ein Lebensmotto für Herrn Wolfgang Stöcker schreiben würden, wären wir sehr dankbar. Ebenfalls haben wir bei Facebook eine Frage gestellt. Und zwar, Sie haben ja gehört, das Eingangsgedicht. Ja, es ist ganz schön, was Herr Wankernagel dort geschrieben hat, aber wir wollen noch ein besseres haben. Und Thomas, wir haben schon Reaktionen.
Ja, wir haben halt festgestellt, Staub kann auch Poesie sein und haben deswegen mal gefragt, Leute, schickt uns doch mal bitte eure Staubgedichte. Und wir haben tatsächlich ein eigenes Gedicht bekommen von Bert B. Jungwirth. Und ich erlaube mir mal, das vorzutragen. Jedem Staubkorn wohnt ein Zauber inne, auf jedem Dach und jeder Zinne in gar trockener Regenrinne. Staub des Westens, Staub des Ostens, ein Staubkorn auf verlorenem Posten findet sich inmitten von Dutzenden von Straßenzügen, begleitet es bei seinen Flügen den Herrn Stöcker, straft es uns Lügen und erzählt Geschichten. Ja, ich weiß, ich kann nicht dichten.
Haben Sie Tränen?
Ein sehr, sehr, sehr schönes Gedicht. Also klasse.
Die Frage ist, ob wir noch weitere bekommen. Schreiben Sie uns, wenn Sie eine weitere Idee haben, gerne. Heute ist unser Gast Wolfgang Stöcker. Er sammelt Staub. Herr Stöcker, was sagen Sie eigentlich, wenn Sie nach Ihrem Beruf gefragt werden?
Also ich sage, ich bin Künstler oder Historiker, so kann ich mich ganz offiziell nennen. Aber ich stelle mich auch schon mal als Leiter des Deutschen Staubarchivs vor. Das passiert auch.
An welchen Projekten arbeiten Sie momentan?
Momentan ist das Staubarchiv hat ja so einen Ableger noch, das Institut für Kleinraumforschung. Also ich und so ein kleines Team, wir erforschen Besenkammern und sogenannte Kleinräume. Da passiert momentan sehr viel. Ich recherchiere die Geschichte der Besenkammer im Moment. Das ist ein Projekt. Ab morgen gibt es eine Installation von mir zu sehen im Domforum. Kleine Werbung. Ich baue ja auch so architektonische Installationen. Das ist auch sowas, was ansteht. Und das Staubarchiv hat auch jedes Jahr so einen Fokus. Also letztes Jahr waren das Kathedralen in England. Das geht dieses Jahr auch weiter. Aber dieses Jahr sind auch Thema Architektur, also Stadtplanungs- und Bauämter der großen Städte dabei. Die kriegen alle Post und ich möchte dann Amtsstaub aus diesen Planungsämtern.
Gibt's schon geglaubt? Sie haben gerade gemeint, Sie recherchieren gerade zum Thema Besenkammer. Ja. Ist die Besenkammer nicht der natürliche Feind eines jeden Staubarchivars?
Nee, die Besenkammer könnte sich also die Wohnungen werden ja immer durchdesignter. Also jeder muss designmäßig wohnen. Und vielleicht sind die Besenkammern irgendwann so die letzten Refugien, wo noch so ein Staubkorn bleibt und irgendwas liegen bleibt. Das sind wunderbare Orte, wo viel Staub zu finden ist.
Sie haben ja gerade schon vereinzelte Projekte aufgezählt. Man hat irgendwie das Gefühl, Sie sind so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen.
Dankeschön.
Ist das so?
Ich weiß es nicht so, aber ich bemühe mich, aktiv zu sein.
Sie sind neugierig, immer auf was Neues.
Also der Staub, das zieht sich schon so durch die ganzen Sachen durch, aber so ganz simple Sachen, da bin ich sehr neugierig drauf. Und diese Besenkammer, ich könnte jetzt Stunden über diese Besenkammer erzählen.
Das machen wir auch heute noch.
Also so einfache, kleine Sachen, was man an vermeintlich simplen Sachen entdecken kann, da bin ich sehr neugierig.
Wobei können Sie entspannen?
Ich entspanne sehr gut bei Musik. Ich kann auch morgens früh um 6 in meinen Garten gucken und einen Kaffee trinken. Bei solchen Sachen entspanne ich gut.
Über welche Schlagzeile haben Sie sich heute aufgeregt?
Ich habe heute noch überhaupt nicht irgendwo in eine Zeitung geguckt, muss ich zugeben. Ich konnte mich noch nicht aufregen.
Gott sei Dank. Damit herzlich willkommen zur D-Radio-Wissen Redaktionskonferenz. Wolfgang Stöcker, er sammelt Staub, ist Stadtführer in Köln und promoviert mit dem Thema über Bestattungsbräuche und Friedhofskultur. Und wir haben uns heute erlaubt, die Musik ein bisschen auszurichten zum Thema Staub, Schmutz.
Schön.
Und wir haben dazu den ersten Song. Axel Bosse hat den Song geschrieben, Irgendwo unterm Staub. Der Louvre, Metallicfarben, die chinesische Mauer, ein kleiner Dreckhaufen. So sehen Staubsammlungen von Wolfgang Stöcker aus. Er sammelt Staub und hat das Deutsche Staubarchiv gegründet und ist heute Gast der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Hallo, Herr Stöcker.
Hallo.
Wie kamen Sie zu dieser Idee?
Das war, ich sag mal so, also Sammeln ist ein Ding, was ich sowieso gerne mache. Und ich hatte schon mal die Idee, eine Wassersammlung zu eröffnen vor langer Zeit. Da hatte ich auch mit begonnen.
Also Wasser aus Flüssen, aus
solche Sachen, aus Flüssen, von Gletschern, aus Seen. Und dann ist aber mal eine Flasche mit Seewasser umgekippt und kaputt gegangen und es hat sehr gestunken. Dann habe ich die Wassersammlung eingestampft und die Staubsammlung, das war halt die Idee, Geschichte und Kunst miteinander zu verbinden. Also ich habe dieses Archiv, diese historische Disziplin, archivarisch etwas zu dokumentieren und zu horten, das wollte ich mit etwas kombinieren, dass ich etwas archiviere, was zuerst mal wenig Sinn macht, zuerst. Und ich wollte auch zuerst mal nur wissen, was passiert, wenn ich Bauwerke und Institutionen anschreibe. Ich sage, hallo, ich bin das Deutsche Staubarchiv.
Ja, da müssen wir mal einhaken. Also ja. Sie haben dort Briefe hingeschickt.
Ja.
Sie hatten die Idee. Wie formuliert man das?
Also ich habe das ganz ernst formuliert, einen ganz normalen Geschäftsbrief.
Auch sehr geehrte Damen und Herren.
Sehr geehrte Damen und Herren oder sehr geehrter Herr Dombaumeister oder wer da auch immer jetzt zuständig war. Das Deutsche Staubarchiv befindet Ihr Bauwerk für würdig. Wir würden Sie gerne archivieren. Und schicken Sie uns im dem Schreiben beiliegenden Archiv Normbeutel. Das ist eigentlich nur ein normaler Plastikklemmbeutel.
Klingt aber besser.
Archiv Normbeutel ist ein sehr schönes Wort. Und da sollte man mir dann Staub oder so ein Sandkorn schicken. Und ich wollte zuerst nur mal wissen, ob überhaupt Antwort kommt.
Und kam? Scheinbar ja.
Es kam Antwort. Also das Erste, was kam, war der Aachener Dom. Nach, ich glaube, 9 Anschreiben. So lange habe ich gebraucht.
Und in welchem Zeitrahmen?
das hat sich so ein halbes Jahr hingezogen. Also ich hatte dann zwischendurch auch schon mal selber abgesammelt in einigen. Also der Kölner Dom war die erste Probe, die habe ich selber entnommen. Und mittlerweile schicken Bauwerke so nach 3 Briefen über so 4-5 Monate verteilt, bombardiere ich die mit Post, habe ich so nach 3 Briefen durchschnittlich den Staub, den ich haben will.
Haben Sie dafür extra einen Briefkopf designt, damit es richtig offiziell wird? Weil die Formulierungen sind sehr offiziell. Das Deutsche Stauparchiv hat Sie für würdig empfunden.
Es gibt so einen Briefkopf, also jetzt kein Logo direkt, sondern Deutsches Stauparchiv, Dokumentation internationaler Stäube.
Hat da keiner nachgefragt, wer sich dahinter verbirgt eigentlich?
Ja, das war beim Aachener Dom, das war ganz toll. Die haben nämlich irgendwann geschrieben, als das Projekt startete, war darüber ja noch nichts im Umlauf. Und die haben einfach wohl auch recherchiert und haben irgendwann zurückgeschrieben, wir finden sie überhaupt nicht, sie gibt's gar nicht. Was machen sie denn?
Reine Fantasie.
Und das ist mittlerweile halt anders geworden und man kann mich ja finden. Und das war am Anfang noch viel spannender.
Aber Sie sind ja am Anfang, haben Sie ja sicher gesagt, ich würde mir gerne von dem Bauwerk was haben. Wie viel hatten Sie am Anfang zusammen, die Sie dann angeschrieben haben?
Ja, ich habe mal so mit den großen Domen und Kathedralen, also mit den großen Kirchenbauwerken hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum habe ich angefangen und das hat sich dann immer weiter ausgeweitet. Also es sind so 300-400 Proben habe ich jetzt, die aber nicht auch alle nur durch Schreiben bei mir landen, sondern ich habe auch die sogenannten Staubscouts, diese ganz freundlichen, netten Menschen, die weltweit mit mir zusammenarbeiten und mir Staub senden.
Also Thomas Ruscher, Online-Redakteur, wenn der jetzt in Urlaub fahren würde, könnte er Ihnen Staub mitbringen?
Ja, wäre damit Staubscout. Es gibt dann eine Sammelanleitung, die schicke ich den Scouts und dann kann es losgehen.
Und was steht in dieser Anleitung?
In der Anleitung steht, dass man möglichst aus dem Inneren von Gebäuden suchen soll, nicht von draußen, also wenn es nicht anders geht, auch gerne draußen, nach Möglichkeit Wollmäuse oder feine Sande, also nicht irgendwelche Papierchen oder Müll, sondern schon ein Teil des Gebäudes oder halt diese wollmäusigen Stäube und dann halt auch nur aus Bauwerken mit kultureller Bedeutung.
Das heißt, Staub aus der Alhambra oder so wäre
ja
Ihnen schon was.
Ja.
Oder haben Sie es schon?
Nein, Alhambra habe ich noch nicht. Wenn
fährst
das jetzt
du bald?
Nee, ich war, darum komme ich doch. Ja. Aber da habe ich keinen Staub mitgebracht.
Ja. Leider. Das passiert mir manchmal auch. Also zuletzt war jemand im Buckingham Palace, sogar in den inneren Räumen der Queen, da ist er hingekommen und wusste nichts vom Archiv. Und jetzt habe ich keinen Staub von der Queen.
Aber das ist so, ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, ich bin im Urlaub, bin aber zu Hause in Essen und habe dann bei mir in der Wohnung Staub zusammengekratzt und sage, ich habe es aber mitgebracht vom Petersdom. Wie kann man, als deutsches Stauparchiv will man natürlich auch nur korrekte Ware archivieren.
Also die Gefahr besteht natürlich ein bisschen, dass man mich da übers Ohr haut, aber in der Regel verlange ich ja oder wünsche, dass ein Foto gemacht wird von der Entnahmestelle und von der Entnahmeaktion.
Okay.
Und das machen viele meiner, auch mal ein großes Dank an all diese Staubscouts und Staubscoutinnen, das machen alle relativ akribisch. Und die meisten, mit denen ich da zusammenarbeite, oder alle sind auch sehr vertrauensvolle Menschen. Und ich glaube, ich habe keine Fakes in der Sammlung.
Okay, wir haben jetzt gerade über die Bauwerke gesprochen. Gibt es da Kriterien, was Sie als ein bedeutendes Bauwerk empfinden?
Also natürlich zuerst mal die ganz bekannten Bauwerke der Erde. Es gibt ja Bauwerke, die jeder kennt, die einfach über die mediale Verbreitung, jeder weiß, was der Kölner Dom ist, das Taj Mahal, die Pyramiden, solche Sachen, die Akropolis, der Petersdom, solche Sachen. Die haben alleine eine Bedeutung durch ihre Bekanntheit. Und das sind so die, die ich auch so zuerst in meinem Fokus hatte. Und mittlerweile sind die zum großen Teil auch alle im Archiv. Und jetzt muss ich feiner gucken.
Planen Sie auch manchmal Ihren Urlaub danach, wo Sie sagen, das will ich unbedingt noch haben?
Nein. Ich habe auch sogar manchmal an Orten nicht gesammelt, wo ich war, weil ich wollte da nicht so selber entnehmen. Ich habe gedacht, nee, das muss über so einen Umweg geschehen. Entweder über
das
so einen.
Das wird sonst zu einfach, oder was?
Ja, so das ist toller, wenn ich das über Bande bekomme.
Oder sagt Ihre Frau manchmal, jetzt ist aber gut, Wolfgang?
Nee, die hat sich dran gewöhnt. Sie findet das auch sehr, sehr gut.
Ich habe gelesen, dass zum Beispiel, Sie haben vom Aachener Dom gesprochen, aber auch der Limburger Dom, ja. Da hat es 3 Jahre lang gedauert, bis was kam.
Bis gar nichts kam.
Immer noch nicht.
Der Limburger Dom ist einer der ganz, ganz wenigen Bauwerke.
Hören Sie zu.
Die
in Limburg wohnen.
Die nach, ich weiß nicht, wie viel Post ich dahin geschickt habe. Die haben nie geantwortet. Dann habe ich irgendwann meine gesamte Korrespondenz an die Limburger Stadtverwaltung geschickt. Die haben den Dom angeschrieben und dann bekam ich eine Absage, eine hochoffizielle Absage, dass ich niemals damit rechnen könnte, dass der Limburger Dom mir Staub schickt.
Haben die das irgendwie begründet?
Ich will jetzt nicht lügen, ich habe den Brief nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, sie haben es nicht begründet. Ich glaube, es war so 2 Sätze. Hm.
Wir haben gerade davon gesprochen, von Wollmäusen oder so. Gibt es bestimmte Kriterien auch, was der Staub haben muss? Also ich könnte ja auch den so zusammenfegen, dass es eine Wollmaus ergibt. Ja. Oder muss die Wollmaus quasi schon in der Ecke liegen und dann abgepackt werden? Reicht ein Flusen?
Es reicht manchmal ein Flusen. Es gibt Bauwerke, die wirklich erstaunlich sauber sind, weil der Staub, das ist ja so ein Indikator. Wie kümmere ich mich um ein Bauwerk? Also je sauberer ein Bauwerk, desto bedeutungsvoller ist das für uns. Und dann machen wir noch viel mehr sauber. Und die Anwesenheit von Wollmäusen beunruhigt dann. Am liebsten habe ich natürlich diese klassische Wollmaus, diese kleine, fluffige Ansammlung von Flusen. Und es gibt aber Bauwerke, wo das wirklich fast nicht zu finden ist. Und dann muss ich kleinste Partikel nehmen.
Sie packen das dann alles in ein Tütchen. Sie haben was mitgebracht. Ja. Sie haben so einen Ordner mitgebracht und da sind ist vieles in Glasichtfolie.
Ja, das sind, also es ist ein ganz normaler Aktenordner und da gibt's Glasichtfolien und da drin werden dann die Staubproben in so kleine Klemmbeutel geheftet. Es hat alles Nummern, es gibt Rubriken. Also ich habe hier gerade die politischen Stäube.
Ja.
Und es gibt auch Kulturstaub und Sakralenstaub und mit der gesamten Korrespondenz wird das hier abgeheftet. Ich sehe hier gerade.
Zählen Sie kurz mal auf, welche Kategorien gibt es da alles?
Also wir haben, die erste ist die Kategorie sakrale Stäube, Kirchenbauten, die aus vielen, vielen Gründen sicher die wichtigsten Kulturbauwerke sind, die wir haben, wo aber auch Tempel oder Moscheen mit reinkommen. Die politischen Stäube, die Kulturstäube, es gibt eine neue Rubrik Naturraumstaub. Staub von Orten, also berühmte Berge, berühmte Nationalparke, Orte von landschaftlicher Schönheit und die musikalischen Stäube, die sind jetzt ganz neu im Aufbau, da habe ich erst eine Probe.
Ist eine Oper, Philharmonie
das
oder?
Das sind Opern, Philharmonien, aber auch Staub von berühmten Orgeln oder aus berühmten Instrumenten und es gibt die kulinarischen Stäube, das sind Stäube aus berühmten Weinkellern.
Okay. Aha. Es ist so, wenn wir jetzt hier die heiligen Hallen von D-Radio Wissen gerne in dieses Archiv wollen, müsste ich Sie jetzt bitten, dass Sie quasi hier einmal über den Boden robben, um quasi die Kollegin Christiane Wirz zeigt mir gerade, dass sie hier in unserem heiligen Redaktionshallen Staub gefunden hat.
Ja.
Hoffentlich gibt es keinen Ärger für die Putzkolonnen hier.
Aha,
Christiane, du hast was mitgebracht. Was ist das, Christiane?
Das ist, danke schön. Ich halte das mal gegen das Licht.
Was hast du da mitgebracht, Christiane?
Also ich wollte einfach mal testen, ob er irgendwas dazu sagen kann. Ich kann das natürlich sofort auflösen. Ich habe einfach hier bei uns im Büro mit einem Tesastreifen an einer Stelle, wo ich mir gedacht habe, dass die Putzfrauen nicht hinkommen, mal den Staub sozusagen abgedrückt oder abgenommen. Und
ja,
kann man dazu was sagen? Kann man da was erkennen?
Also die Beleuchtung ist ja hier, ich halte das jetzt mal so dagegen. Ich würde sagen, jetzt so ganz, ganz klein getippt, es könnte sich um eine zusammengedrückte Fluse handeln. Und Flusen sind ja meistens Reste unserer Kleidung, also Textilkleidung. Es könnte aber genauso gut ein plattgedrücktes kleines Tierchen sein oder irgendwas. Also es ist zu klein, als dass ich jetzt eine sichere Aussage machen könnte.
Aber wir könnten mit diesem kleinen Teil auch nicht ins Staubarchiv kommen.
Doch, also hier das Sendehaus, Deutschlandfunk und Deutschlandradio und all diese Sachen, das würde wahrscheinlich unter den Kulturstaub fallen oder unter den politischen Staub, müsste ich drüber nachdenken. Die Probe würde ich dann archivieren. Dann bekommen sie auch ein offizielles Schreiben, unter welcher Probennummer.
Das wird uns sehr freuen.
Und, ja.
Ich muss nur sagen, es ist eine ziemlich profane Fundstelle gewesen. Es ist also sozusagen hinter unserem Faxgerät, weil...
Das macht nichts.
Ja, also.
Das ist gar nicht schlimm.
Und alle, die zuhören und sich gerade über die Putzkolonne aufreden beim Deutschlandfunk und bei die Radio wissen, es ist wirklich hinter dem Faxgerät, da kommt man wirklich sehr schlecht dran. Dementsprechend ist da auch ein bisschen Schmutz vorhanden. Wir gönnen uns eine kurze Pause und wir haben uns Kansas ausgesucht, Dust in the Wind. Und naja, wie wir drauf gekommen sind, ist ja auch völlig egal. Das Deutsche Stauparchiv besteht seit 2004. Wir archivieren Stäube aus historisch wertvollen und bedeutenden Bauwerken. Diese Sätze finden Sie auf der Seite des Deutschen Stauparchivs. Verantwortlich dafür ist Wolfgang Stöcker und er ist heute Gast der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Wir haben gerade über den Ordner gesprochen, den Sie mitgebracht haben, wo wir uns ein bisschen angeschaut haben. Haben Sie eigentlich auch einen Lieblingsstaub in Ihrem Archiv?
Also ich mag vor allen Dingen Staubproben, die mit einer tollen Geschichte verbunden sind. Und natürlich die von den, also so chinesische Mauer, das sind tolle Proben, Petersdom in Rom, das sind so Klassiker, Akropolis. Sehr mag ich das Opernhaus von Sydney. Da scheinen Reste von Kostümen mit drin gelandet zu sein in der Probe. Das sind so Pailletten und so kleine komische rote Stoffstreifen. Vor allen Dingen, das war auch sehr spannend, da war ein Staubscout unten und kroch da rum und wurde dann vom Security aufgegriffen. Und dann wurde aus seiner harmlosen Aktion ein hochoffizieller australischer Amtsakt. Und
die deutsche Botschaft musste sich einschalten? Nein.
Ganz so war es nicht, aber der Herr musste sich dann erklären und durfte den Staub dann ausführen. Das sind tolle Geschichten.
Hiermit erlauben wir ihm,
ja,
dass er den Staub außer Landes tragen darf.
Ja, man sieht an solchen Kleinigkeiten, das finde ich ja auch spannend in diesem ganzen Kunstprojekt, also ich sehe es ja im Kunstkontext, wenn man etwas macht, was aus dem Rahmen rausgeht ein bisschen und im Grunde ist es völlig harmlos, irgendwo Staub zu entnehmen, es scheint provokativ zu sein für einige Menschen. Also ja. Ich habe aus China, aus der Volksrepublik China, habe ich Proben, wo dann eine Mail kam aus China, Herr Stöcker, wir kriegen den Staub hier nicht raus, die Zollbehörden verweigern die Ausfuhr von Staub. Also man kann sich darüber totlachen. Auf der anderen Seite sagt es unwahrscheinlich viel über die Zustände in China aus.
Ja. Definitiv. Die Frage ist, analysieren Sie manchmal auch den Staub, den Sie mitgebracht haben? Also Sie haben ja gerade schon geguckt und Sie konnten ungefähr sagen, was wir hier bei D-Radio Wissen für einen Staub hinterm Faxgerät haben.
Also das hat sich seit 2 Jahren wunderbar entwickelt. Es gibt momentan eine Ausstellung im Museum, im Mineralogischen Museum Bonn. Die heißt Vom Stein zum Staub. Die hat das Museum mit mir zusammen geplant. Und anlässlich zu dieser Ausstellung haben wir einige Proben analysiert und auf die mineralischen Bestandteile haben wir die untersucht und haben dann diese Minerale, die wir im Staub gefunden haben, also die Staubbeutel sind dann da zu sehen, die Flusen, und dann haben wir Calcium oder Gips oder wir haben auch Halit gefunden, ein Salzkristall und all solche Sachen. Und die Bestandteile haben wir dann in Kristallform daneben gestellt. Also wunderschöne Minerale, Kristalle, sehr bunt, sehr kostbar und daneben einfach nur die Fluse.
Marc Braun hat uns auf Facebook geschrieben, ich behaupte mal, dass Staub überall gleich ist, egal wo man ihn hersammelt.
Das stimmt nicht. Also
weil?
Es gibt verschiedene Definitionen von Staub. Diese klassischen Wollmäuse, da würde ich Herrn Braun fast recht geben. Das sind meistens Haare, Haut, Kleidungspartikel, die sind überall auf der Welt mehr oder weniger gleich. Aber wenn ich in die mineralischen Bestandteile gehe, dann hängt das immer davon ab, welches Bauwerk ich habe. Und wenn ich jetzt den Kölner Dom nehme, wo viel Trachyte und Lava und solche Sachen dran sind, wenn ich da jetzt einen Stein finden würde, der überhaupt nicht am Dom verbaut ist, dann wäre das ungewöhnlich. Da muss ich mich fragen, wo kommt das her? Und von daher ist das nicht immer gleich.
selbst der Oberbürgermeister von Köln ist schon, darf man sagen, Herr Rothaas ist ein Staubscout geworden?
Ja. Das,
Sie sind ganz stolz, weil Sie Post bekommen haben. Was hat Herr Rothaas mitgebracht?
Ich bin da sehr stolz drauf. Der Herr Rothaas hat, das ist jetzt eingegangen am 13.02. Und ich wohne ja auch in Köln. Es ist ja auch mein Oberbürgermeister. Und von daher herzlichen Dank an Herrn Rothaas, Kölle Alarv. Ja. Er hat mir Staub aus seinen Amtsräumen zukommen lassen und auch aus den historischen Ausgrabungen unter dem Rathaus. Und das ist sehr bemerkenswert.
Hat er das in ein Tütchen gepackt? Können Sie mal zeigen?
Ja, er hat so ein Tütchen geschickt, weil das schreibt er im Brief. Der angeführte Archiv-Normbeutel, also den ich eigentlich in mein Bittschreiben beigelegt habe, den habe ich vergessen.
Au.
Und er hat sich dann die Mühe gemacht, einen eigenen Beutel zu benutzen und da reinzulegen.
Ist der denn in Ordnung?
Natürlich ist der in Ordnung. Der sieht etwas anders aus, aber das ist ja jetzt auch so eine Geschichte. Das ist ja auch Teil des Archivs, dass diese Geschichten dazu kommen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Mensch, der sich eine Menge zu tun hat, sich diese Zeit für mich nimmt. Ich klaue ja meinen Staubscouts oder den Menschen, mit denen ich da agiere, auch ein bisschen Zeit für mein Projekt. Und ich mir das vorstelle, dass er da Staub entnommen hat für mich und kreativ nach eigenen Behältnissen gesucht hat, ist das fantastisch.
Das hätten Sie sich auch von Herrn Schröder und Frau Merkel auch gewünscht. Da hat es bisher noch nicht funktioniert.
Ja, die Bundeskanzlerin oder auch der Bundeskanzler, je nachdem wer gerade dran ist, auch die Bundespräsidenten, die schicken keinen Staub. Und
Sie können ja jetzt nochmal neu versuchen, beim Bundespräsidenten zum Beispiel.
Ja, der Bundespräsident bekommt gerade Post. Also er weiß noch nichts
die
davon.
Die erste Amtshandlung von Herrn Gauck wird sein.
Und ich habe die Post losgeschickt, da war noch der Herr Wulff im Amt, einen Tag vorher.
Oh.
Und jetzt schicke ich das in so eine Leere.
Sie haben auch sehr geehrter Herr Wulff geschrieben.
Nein, ich schreibe dann an, also in diesem Fall habe ich an die Pressestelle geschrieben.
Okay.
Ja.
Jetzt lachen wir alle so ein bisschen und wir schmunzeln und Sie lachen selbst über das. Aber es ist trotzdem, sagen Sie ja, dass es was Wunderbares ist, weil wir den Alltag auch durch das Staubarchiv festhalten, was es ja sonst nicht so gibt.
Also der Staub ist, ich nenne ihn gerne das kleinste gemeinsame Vielfach unserer Kulturen. Der Staub ist ein Gleichmacher vor allen Dingen. Der legt sich auf alles nieder, auf unsere hohen Kunstikonen, auf diese ganzen Bauwerke, die wir verehren und abgöttisch lieben. Und der Staub zeigt immer wieder, eigentlich ist es nur Materie. Und ob ich jetzt irgendeinen Plastikpott in irgendeiner profanen Küche verstaube oder ob es die Mona Lisa ist, das ist Staub völlig egal. Also ich kriege auf dieser Staubebene als Mensch sehr schön mitgeteilt, dass all unser Tun, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber letztendlich ist alles sehr endlich. Und
Staub zu Staub.
Staub zu Staub. Und dieser Reinigungsakt, dieses ständige Entstauben, ist ein Zeichen dafür, dass der Staub uns beunruhigt. Es gibt Stellen, die sind unwahrscheinlich sauber gehalten im Kultur- und Kunstbetrieb, weil die Anwesenheit von Staub Unsicherheiten auslösen würden. Wir kümmern uns nicht drum, das darf nicht sein an diesen Stellen. Und je weniger Staub irgendwo ist, desto höher ist die Wertschätzung gegenüber einem Bauwerk oder einem Gegenstand. Und der Staub ist dafür ein wunderbarer Indikator.
Eine Frage zum Staub. Archiv, kann das eigentlich besucht werden?
In der Regel nicht. Also die
Ausstellung. Das ist bei Ihnen zu Hause, ne?
Es ist bei mir zu Hause. Es war auch mal eine Zeit lang im Atelier, aber es hat sich nicht bewährt. Also er ist bei mir zu Hause in Ordnern. Und man kann aber wunderschöne Proben, wie gesagt, momentan in Bonn. Im Mineralogischen Museum. Das ist ein Poppelsdorfer Schloss. Das läuft noch fast das ganze Jahr, die Ausstellung. Da ist viel zu sehen. Wenn jetzt Leute wirklich Interesse haben an bestimmten Sachen, können die mich aber auch gerne anrufen und dann macht man einen Privattermin.
Wir haben jetzt geklärt, dass man auch als Staubscout agieren kann. Sie rufen aber die Leute auf ihrer Homepage auch auf, dass sie ein Staubreinigungsbuch führen.
Ja, ein Staubtagebuch.
Staubtagebuch.
Sozusagen ein Putztagebuch. Das hängt damit zusammen, das ist auch eins von den Aktionsfeldern des Archivs. Ich möchte so eine Langzeitstudie mit Leuten machen, dass auch jeder, der jetzt zuhört, gerne zu aufgerufen. Das Putzverhalten würde ich gerne untersuchen. Das ist nicht so einfach, weil die Leute darüber gar nicht so gerne Auskunft geben. Das hat was mit Intimsphäre zu tun. Ja, wie oft mache ich sauber, wie oft nicht? Und
ein Kollege hat gesagt, den habe ich gefragt vor der Sendung, das war Matthias Hof, der gerade eben auch bis gerade eben moderiert hat, der hat gesagt, er wohnt im Dachgeschoss und er hat das Gefühl, dass im Dachgeschoss, also er würde gerne dieses Staubtagebuch führen, weil er sagt, er könnte fast jeden zweiten Tag Staub saugen, nicht weil er irgendeinen Tick hat, sondern im Dachgeschoss würde vermehrt Staub anfallen, im Gegensatz, er hat vorher im Erdgeschoss gewohnt. Ist das, haben Sie diese Beobachtung auch gemacht?
War für mich jetzt ganz neu, das jetzt gerade zu hören und zeigt mir wieder, wie interessant dieses Thema ist. Das kann auf alles Mögliche jetzt hindeuten, weshalb das so ist. Das kann hin bis bis ins Stadtklima gehen, wo bestimmte Winde vorherrschen und Staub rantragen und wo nicht. Und da kann man, wenn man Pech hat, sehr schnell bei sehr, sehr ernsten Themen sein. Also Feinstäube, Giftstäube, all solche Sachen. Es ist aber auch so, es hat was mit Psychologie zu tun. Also ich kenne Leute, die haben mir das so erzählt, die putzen immer morgens früh. Die fühlen sich gut, wenn sie morgens früh zuerst mal putzen und fühlen sich den ganzen Tag über gut, weil sie sauber gemacht haben. Es gibt Spätputzer, es gibt Menschen, die brauchen nur bestimmte Zonen in der Wohnung, die sauber sein müssen. Dann glauben sie, die ganze Wohnung ist sauber. Also das scheinen so rituelle Handlungen zu sein. Und diese alltagsrituellen Handlungen in Bezug auf das Saubermachen, die möchte ich näher erforschen.
Thomas, lass mal ein bisschen blicken. Wie machst du sauber?
Ich lass reinigen. Nein, ich lass leider nicht reinigen. Ab und zu wird halt Staub gesaugt. Und zwar in dem Moment, wenn die Staubmäuse Boden, über das Parkett fleuchen und kreuchen. Ja.
Wenn es schon eine Decke ist.
Ich finde es kuschelig. Ich würde nicht denken, Moment mal, du hast auch gar keinen Teppich.
Herr Stöcker, sind Sie ein reinlicher Mensch?
Bedingt. Ich gehöre, glaube ich, zu den Leuten, die, muss ich ehrlich so sagen, ich kann irgendwo sein, also in der Wohnung und mir fällt plötzlich auf, ach, der Küchenboden ist nicht in Ordnung, dann mache ich den sauber und sehe danach den Dreck auf der Treppe nicht mehr. Also ich bin so ein partieller Putzer.
Okay. Ich finde wunderbar, dass das Deutsche Stauparchiv, wir haben gerade über dem Staubtagebuch gesprochen, aber Sie haben jetzt auch das Institut für Kleinraumforschung gegründet. Ja. Das ist seit letztem Jahr dabei. Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen. Sie erforschen die Besenkammer unter anderem. Was verbirgt sich alles hinter Institut für Kleinraumforschung?
Also die kleinen Räume, die interessieren mich jetzt in vielfacher Weise. Ich baue ja auch Rauminstallationen. Das sind dann immer so kleine Aktionsräume. Aber sowas wie die Besenkammer ist sehr interessant. Die Besenkammer ist, das haben jetzt meine ersten Recherchen so gezeigt, offenbar auch noch gar nicht so alt. Also ich habe das erste Mal in einem Wörterbuch das Wort Besenkammer gefunden, 1936. Da habe ich mich sehr gewundert, dass es erst da einmal auftauchte und woran das liegt. Ja, und dann habe ich weitergeguckt. Also ich habe bis ins 17. Jahrhundert zurückgeforscht. Ich habe alle möglichen Kammern gefunden. Ich habe natürlich auch Besen gefunden in Wörterbüchern und Lexika. Nie eine Besenkammer. Und da ist man schnell bei Siedlungs- und Wohnungsbaugeschichte und bei Hygieneforschung. Und die Besenkammer, die Forschungen, die sind da noch nicht ganz abgeschlossen. Ich glaube, die Besenkammer sind das ist ein Einblick in unsere tiefe Seele. Also zeig mir deine Besenkammer und ich sag dir, wer du bist. So könnte man so sagen. In der Besenkammer wird allerhand versteckt und reingestopft, was keiner sehen darf. Das ist ein richtig geheimnisvoller Ort, jenseits der designten Wohnung.
Man muss ehrlich sagen, es gibt Künstler, die entwerfen etwas, was provokant ist oder was die Medien gerne widerspiegeln. Sicherlich gehört das Stauparchiv auch dazu, aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie das quasi jetzt, sagen wir mal so, ein Jahr machen, zwei Jahre machen, weil es medial begleitet wird. Nein, sie führen das schon länger fort. Wird das Stauparchiv irgendwann mal enden?
Also wenn es nach meinem eigenen Tod keiner weiterführt, dann wird es wahrscheinlich enden. Also ich werde es sicher so weit weiterführen, bis ich selber halt zu Staub verbrösele, weil es immer wieder auch neue Orte gibt, die man absammeln kann. Und ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich in meinem kurzen Leben alle wichtigen Orte zusammenbekomme. wäre schön, wenn nach meinem Tod noch einer weitermacht. Ich bin aber noch fit und jung. Ich kann ja noch eine ganze Zeit lang sammeln.
Gibt es noch weitere Ideen, die in Zukunft anstehen werden für das Deutsche Stauparchiv?
Also die Besenkammern, die sind momentan sehr, sehr wichtig. Ich würde gerne einen Staubraum bauen. Also ich überlege mir, ob ich mal nach einer Gemeinde oder einer Stadt in Deutschland Ausschau halte, die ihren kompletten Jahresstaub mal sammelt in Staubsaugerbeuteln und mir zur Verfügung stellt. Daraus würde ich gerne ein Haus bauen, eine Architektur. Diese Putztagebücher, die müssen vertieft werden. Diese Staubmenge oder auch so die Staubmenge aus einem Haushalt, ein Jahr lang mit Tagebuch dabei, die hätte ich gerne mal. Oder was an Staub anfällt, ich sag mal so, wenn man ein Jahr lang die alte Pinakothek in München putzt. Was das für eine Menge ist. Also so eine Totalität hätte ich mal gerne. Und damit würde ich dann gerne Rechenspiele anfangen und Hochrechnungen vollführen. Das wäre noch so eine Sache.
Wir würden das Kapitel Staub jetzt ein bisschen abschließen, weil Sie wirklich wunderbare, spannende Dinge noch das nebenbei betreiben. Gibt es noch einen Aspekt, den Sie zu Staub, der Ihnen bisher gefehlt hat jetzt in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz?
Also ich sag mal so, diese naturwissenschaftliche Komponente, die dahinter steckt, dass Staub zum Beispiel zuständig ist für unsere tollen Sonnenuntergänge oder solche Sachen, dass Staub auch sehr gefährlich sein kann, also Vulkanausbrüche, Island beispielsweise, Flugbeeinträchtigungen und. Und man könnte sicher noch sehr, sehr, sehr lange auch über psychologische Komponenten von Staub reden. Auch wie sich Wollmäuse zusammensetzen und derlei Dinge sind sicher ganz, ganz spannende Fragen. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass die Zeit begrenzt ist.
Die haben wir hier in dieser Sendung und wir haben noch genügend Zeit. Ich denke, dass wir die Aspekte gleich nochmal anschneiden. Wir werden aber jetzt erstmal noch einen Song hören und zwar heißt der Song Sand. Morgen ist Aschermittwoch und da ist alles bekanntlich vorbei. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Heute unser Gast Wolfgang Stöcker. Er ist Leiter des Deutschen Stauparchivs. Er sammelt Staub. Und wir stellen gerade fest, welche Dimension Staub alles hat. Wir haben den Titel der Sendung, die chinesische Mauer ist ein Dreckhaufen. Eigentlich ist die komplette Mauer aus Staub zusammengesetzt. Vieles, was wir Menschen erzeugt haben, ist Staub schön frisiert. Kann man das so zusammenfassen, Herr Stöcker?
Das kann man so sagen. Also die chinesische Mauer ist natürlich ein ganz beachtliches Bauwerk und eine Wahnsinnsleistung. Aber im Endeffekt, wie andere Bauwerke auch, die bestehen im Grunde aus Staub. Also wenn ich Stein zerbrösele, habe ich wieder Staub. Und wenn ich ein Bauwerk aufrichte, ist es sofort der Erosion preisgegeben und zerbröselt und staubt langsam ab. Also im Müh-Bereich sogar. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir hingehen, also die Chinesen machen das ja auch an einigen Stellen, wo sie die Mauer restaurieren, dass sich Gesellschaften dessen bewusst sind, dass da was geschaffen ist, was wieder verschwindet und man hält diesen Verschwindungsprozess immer wieder auf. Also hier unser Kölner Dom ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Der ist seit 1880 vollendet, vermeintlich,
ja.
Und ist vielfachen Erosionen, saurem Regen und Luftverschmutzung und was ihn alles wieder im Grunde zerbröseln würde, wie ein Zuckerklümpchen würde, der auf Dauer völlig zerfallen. Aber man entscheidet sich, das immer wieder aufzuhalten. Und diese Aspekte, die finde ich sehr spannend, die kann ich ja auch auf andere Dinge übertragen, wo ich Restaurierungen vornehme. Es gibt ja sogar Beispiele, Beispiel Berliner Stadtschloss. Das ist nun wirklich radikal zerbröselt worden im Krieg. Man baut das jetzt wieder auf. Ja. Also die normale, und da frage ich mich auch unter Kunstaspekten, warum tue ich das? Was stecken da für Muster hinter?
Und was meinen Sie?
Es steckt sicher sehr viel Identität dahinter. Also Kölner Dom würde ich ganz einfach sagen für Rheinländer und wahrscheinlich
für
also der Kölner Dom ist das ist so die Seele des Rheinländers steckt fast im Kölner Dom, könnte man so sagen. Das ist ein Sinnbild geworden und der würde aus Identitätsgründen nie abgerissen. Da könnten wir alle eine völlig andere Religion annehmen oder zum tiefsten Heidentum zurückkehren, ist ja eigentlich eine Kirche. Also allein das Wort eigentlich zu benutzen ist schon verrückt. Wenn man fragen würde, wie viele Leute den Dom noch als sakrales Bauwerk verstehen, Das würden wahrscheinlich nur noch ganz wenige, also diese ganze Symbolik, die da drin steht. Es ist der Dom, ne? Und bei anderen Bauwerken, so ein Berliner Stadtschloss, da bin ich mir gar nicht so sicher. Da wird es mir manchmal gruselig, was ich da so Vermutungen habe, also was da für Fantasien auftauchen, warum ich ein Schloss der Kaiserzeit wieder aufbauen muss. Das sind auch teilweise, glaube ich, revanchistische Tendenzen, die da etwas wieder erwecken wollen, was eigentlich weg ist.
Gut, in anderen Städten, Braunschweig zum Beispiel, wird ja das alte Schloss wieder aufgebaut, ja, damit man dort ein Einkaufszentrum reinstecken kann. Was dann ja auch mit der ehemaligen Idee von diesem Schloss nicht mehr viel gemein hat. Ja,
das sind so interessante Sachen. Also das Berliner Stadtschloss wird ja auch ein anderes Innenleben bekommen. Braunschweig ist auch so ein Ding. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben heutzutage sehr große Zukunftsangst. Wir glauben eigentlich nicht mehr, dass es lange weitergeht mit der Erde, aus vielen, vielen Gründen. Und holen uns dann das Alte zurück in optischer Form, obwohl es ja dann flammneu ist. Man sieht das wunderbar in momentan, finde ich, in vielen Architekturen, wo so ein, in Anführungszeichen, Retro-Stil gebracht wird. Und da finde ich das auf den Staub bezogen sehr, sehr, sehr spannend, dass ich etwas Altes optisch aufbaue, aber es soll dann unverstaubt sein. Das ist ja neu.
Ja. Oh. Ich habe den Aspekt noch naturwissenschaftlich, den ich ansprechen wollte. Wie entstehen eigentlich Wollmäuse?
Das ist wunderbar. Also tolle Wollmäuse entstehen. Sie gehen durch ihre Wohnung und sie erzeugen durch das Laufen, also durch das Bewegen, eine Art Wind, ein Mikrowind. Dieser Wind pustet durch die Wohnung und schlägt sich jetzt an Stellen wie unterm Bett oder unter Schränken, saust das so drunter, dieser Wind. Der nimmt die Flusen mit und unter einem Schrank oder unter einem Bett kommt der Wind nicht mehr nach oben. Das heißt, die Flusen fallen da zusammen. Es kommt zu so einer Wirbelbewegung. Und wenn sich dann einzelne Flusenstücke ineinander verhaken, können die sich auch elektrostatisch aufladen und andere Flusen anziehen eine Zeit lang.
Sodass es einen großen Ballen gibt.
Es gibt dann großen Ballen. Und in der Bonner Staubausstellung, ich habe letztes Jahr eine Wollmaus gezüchtet. Also ich habe diese Entstehung künstlich in Gang gehalten und habe festgestellt, ab einem Durchmesser von ungefähr 15 Zentimeter fällt diese fluffige Wollmaus ineinander zusammen. Die wird zu schwer, dann funktioniert das nicht mehr. Deswegen finde ich unter Betten, auch wenn man mal genau hinschaut, immer nur Wollmäuse bis zu einer bestimmten Größe. Dann teilen die sich wieder und zerbröseln. Und das ist so ein Wind- und elektrostatischer Prozess.
Sie hören Wolfgang Stöcker. Er ist Staubarchivar in Köln und führt auch durch Köln durch eine Staubführung. Gibt's, heißt so?
Ja, ich habe die Staub- und Baustellen genannt, wo ich zu Orten führe, wo Staub entsteht. Und wo man den besichtigen kann.
Und darüber werden wir gleich nach den Nachrichten sprechen. Vorher hören wir Dirty Mind mit Jeff Beck.
Ich leckte den Staub von deinem Herzen, überschwemmte deinen Leib mit farblosen Druckbuchstaben. Süßlich windest du dich, bevor du zu Stein erstarrst. Wir wollten zu viel auf einmal, waren zu verkrampft. Hätten wir den Dingen einfach ihren Lauf gelassen, wer weiß, wo wir jetzt stünden.
Ein Gedicht von Tobias Renk, vorgetragen von Tobias Ruscher, Online-Redakteur bei D-Radio Wissen.
Thomas,
ja, habe ich Tobias Thomas gesagt. Ne? Und Tobias Renk geschrieben, ich muss dazu sagen, dass ich mit Thomas Ruscher schon sehr lange zusammenarbeite.
Ja, schönen Dank auch.
Deshalb, wie heißt du nochmal? Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz ist hier und heute geht es um Staub. Wolfgang Stöcker ist Staubsammler, hat das Deutsche Staubarchiv in Köln gegründet und ist heute Gast der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Wir werden gleich weiter darüber sprechen, denn er führt auch durch die Stadt Köln und zwar eine Staubführung. Und dort werden Baustellen besichtigt und. Das werden wir gleich klären. Aber im Studio ist auch Abelo Afakama. Abelo, heute war ein nachrichtenarmer Tag, hast du gesagt. Deshalb ist eher die Frage, welche Meldungen haben es bewusst nicht bei uns ins Programm geschafft? Beginnen wir mit den Weltnachrichten.
Ja, also ich habe hier ein bisschen was mitgebracht, also ziemlich wenig, und zwar die Weltnachrichten. Ah ja, also das sind Sachen, Dinge, die in den sozusagen in den Bereich der persönlichen Lebensführung fallen, würde ich es mal nennen. Also in der französischen Callgirl-Affäre ist der frühere IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn heute befragt worden in Frankreich, in Lille.
Und ja, es geht darum, ob er an bandenmäßiger Zuhälterei teilgenommen hat. Und naja, also wir haben es vielleicht irgendwo gehört in irgendwelchen Boulevard-Sendungen. Es geht um Sexpartys mit Prostituierten. Und ja, überraschenderweise war das heute bei uns bei den Weltnachrichten kein Thema.
Okay.
Und das nächste Thema, was so ein bisschen ähnlich, aber um Gottes Willen, nein, das passt eigentlich passt das gar nicht, nein, da muss ich mich sofort von distanzieren. Der CSU-Familienpolitiker Norbert Geis hat Joachim Gauck, den Kandidaten ja für das Bundespräsidentenamt, aufgefordert, baldmöglichst seine persönlichen Lebensverhältnisse zu ordnen. Und er sagt,
bitte heiraten oder was?
Genau, es geht darum, damit er keine Angriffsfläche bietet, sollte er schnellstmöglich die Journalistin Daniela Schad heiraten, mit der er seit 12 Jahren zusammen ist.
Das sind Probleme, die wir brauchen und deshalb auch bewusst im Papierkorb gelandet.
Ja, beziehungsweise wir können ganz viel, was ja zu dem Thema der Sendung passt, ganz viel Staub einfach drüber decken.
Die Wissensnachrichten.
So. Bei den Wissensnachrichten eine Meldung, die heute über die Agenturen kam, die, naja, eher zum Gähnen ist, nämlich europaweit sind weniger als ein Drittel aller Managementpositionen mit Frauen besetzt. Doch am geringsten ist der Anteil weiblicher Führungskräfte in Deutschland und den Niederlanden. Das geht aus einer Studie hervor, die heute veröffentlicht wurde. Und wir kennen das Thema. Es ist natürlich furchtbar. Man muss was dagegen unternehmen. Sage ich in aller Deutlichkeit. Als Deradio-Wissen-Politiker, als Frauenbeauftragter. Aber es ist jetzt halt keine Neuigkeit. Ne? Und deswegen.
Außerdem müsste die Studie auch erstmal durch unsere Statistikerin Katharina Schüller überprüft werden, absolut, bevor wir das vermelden würden.
Ja. So, und daraus könnte man jetzt auch Staub machen. Ich meine, das ist Papier und Staub. Vielleicht können Sie was dazu sagen. Zieht das das an? Oder?
Ja, es gibt ja diese Papiere, ich weiß nicht, wo die Jahreszahl ist, dieses Säurepapier, was wieder zerfällt.
Aha.
Und gewisse Bücher werden auf Dauer wieder in Staub und Lumpen zerfallen. Das stimmt. Außerdem wohnen in gewissen Büchern Tiere, die so als Staubmilben da unterwegs sind. Das also Papier und Staub hat schon Zusammenhänge.
Passt schon.
Ja.
Und wenn Sie Staub sammeln, dann haben Sie ja bestimmt auch ganz viele Staub von Büchern, oder? Also von wichtigen Büchern, oder kann man das nicht sagen?
Ja, so Bibliotheken, das ist noch was, das ist noch nicht so im Sammelbereich drin. Aber also ich selber habe auch sehr, sehr viele Bücher, das ist klar. Und da ist auch immer Staub zu finden.
Ja, aber es gibt ja zum Beispiel so ganz, ganz wichtige Bücher. Nehmen wir mal an, irgendeine Gutenberg-Bibel. Die, aber das ist dann nicht so Ihre Sammelleidenschaft.
Die sind, also ich bin auf Gebäude fixiert.
Ah ja.
Das Ganze von Gegenständen zu holen, ist oft sehr, sehr schwierig. Ich habe also ein paar Proben von berühmten Bildern. Das machen die Konservatoren oft nicht mit, weil ich muss ja dann das Buch berühren, man muss es rausholen oder das Bild oder was auch immer und
das ist schon schwierig. Das kennt man ja aus dem Museum, ne? Wenn man da irgendwie sich das Bild anguckt und dann nur 2 Zentimeter zu nah dran ist, dann
gibt's
ja sofort Ärger.
Ja. Ich durfte mal einen Emil Schumacher abstauben und einen Francis Bacon, aber das ist große Ausnahme gewesen.
Ja, Francis Bacon, der Staub ist ja richtig was wert.
Ne? Ja, Schumacher auch.
Abelo, hast du noch eine Meldung für uns?
Ja, und
oder
zwar
sollen Thomas und ich gehen?
Eine weitere überraschende Neuigkeit, und zwar auf einem Wissenschaftskongress in den USA, sagt einer der beteiligten Wissenschaftler, dass Menschen nicht grundsätzlich böse sind, weil das würde ja überhaupt gar keinen Sinn machen, weil wir sind ja alle darauf angewiesen, wenn wir uns reproduzieren wollen, dass wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, und da würde uns das Böse nur im Weg stehen.
Schön wär's. Dankeschön, Abelo Afakama, für die Nachrichten, die bei uns im Papierkorb gelandet sind. Dir einen schönen Abend, und wir widmen uns wieder dem Tagesthema Staub. Und davor, wenn wir über das Staubführung in Köln sprechen, wollen wir aber vorher noch ein bisschen Musik hören. Welch ein Zufall. Wir haben Max Heere gesucht und Max Heere singt uns was zu Staub. Und wenn Sie ein Gedicht haben, dann schreiben Sie uns auf Facebook zum Thema Staub. Wolfgang Stöcker ist zu Gast bei der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Er sammelt Staub und ist gebürtiger Rheinländer, in Bergisch Gladbach geboren, jetzt wohnhaft in Köln. Und Herr Stöcker, Sie führen auch Sie machen Stadtführung in Köln, aber auch eine besondere davon ist nämlich eine Staubführung. Oder wie darf ich die sagen?
Staub und Baustellen.
Und nehmen Sie uns mal mit. Was erlebt man dort?
Also fangen wir am Altermarkt an, wo ja momentan eine Baustelle verschwindet, die seit Jahren da war. Und ich zeige den Leuten in den Baustellen verschiedene Aspekte. Also ich erzähle viel über den sogenannten Mikro- und Makrokosmos. Also es gibt am Altermarkt Stellen auf dem Bodenbelag, wo altes Kopfsteinpflaster ist, wo Teer aufgeteert worden ist. An einigen Stellen sind so Reste von Beton. Und diese Linien, die da aneinander stoßen, die dann auch durch Frost und Hitzeeinwirkung wieder springen und zwar bröseln, das sind Erosionsspuren. Solche Linien kann man auch in Küstenverläufen finden, jetzt in riesengroßen Dimensionen. Das heißt, das Kleine erodiert genauso wie das Große. Ein Sandhaufen erodiert ähnlich wie ein riesiger Berg in den Alpen. Und das sind so kleine Mikrolandschaften, die man da entdeckt. Und ich lenke meine Gäste dann auf solche kleinen Strukturen und mache die Baustelle zu einem ästhetischen Erlebnis. Man kann auch manchmal sehen, wo der Staub abgetragen wird. Es gibt so bestimmte Windverhältnisse, die an Baustellen herrschen, wo man so sieht, aha, hier ist eigentlich gar keine Baustelle mehr, aber da ist die Spur von den Lastwagen und die zieht den Staub so durch die ganze Stadt. Das sind Teile, die ich bespreche. Ich bespreche natürlich auch Teile an Bauwerken, wo man Erosion sieht, wo Steine besprochen werden, wo ich auch auf Baugeschichte eingehe, aber auch sehr humorvoll auf das Stadtbild. Und Köln ist ja eine Stadt, die ständig Baustellen hat. Und ich sage einfach, die Theorie ist, es ist überhaupt nicht hässlich. Es gibt nichts Besseres als Baustellen. Mancher Bau ist, wenn er fertig ist, schlimmer als im Zustand seiner Baustelle, aus ästhetischen Gründen. Und das erforschen wir auf solchen Reisen.
Leider hat der U-Bahn-Bau in Köln auch zu weiteren Baustellen geführt. Ja. Und die Titanic hatte mal den Titel, so ein Nachkriegsbild gehabt und da stand Hurra, die U-Bahn ist fertig. Und das war bitterböse, aber in Köln wird schon sehr viel gebaut.
In Köln wird sehr viel gebaut, mal mehr, mal weniger. Also momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, es flaut wieder etwas ab. Und es entstehen ja völlig neue Stadtviertel. Wenn man so in Richtung Kalk rausfährt, so hinter der Köln Arena, da wird was völlig Neues gebaut. Und in diesen Baustellen sind dann immer so kleine Wildnisse, die da eine Zeit lang überleben. Es gibt zum Beispiel an der Bonner Straße gibt es einen Teil dieser U-Bahn. Da ist ein Schacht, den beobachte ich seit Jahren. Der ist offenbar völlig verlassen. Und da wachsen mittlerweile meterhohe Bäume und ganz interessante Moospartikel kann man da finden. Und das sind so wilde Strukturen, die in dieser Ordnung ja eigentlich nicht sein sollen. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Gerlingviertel ist total spannend, was da momentan los ist. Wie neue Blickachsen in die Stadt gehauen werden, weil da die Abrissbirne wirklich was wegknabbert und dann sieht man richtig den Staub wegfliegen. Also solche Aspekte kommen vor.
Ich halte fest, dass man nicht nur in Köln, sicher in diversen Großstädten Baustellen genauer beobachten kann, so den Fokus mehr auf Kleinigkeiten zu achten. Mhm. Und deshalb haben Sie sich Staub ausgesucht gehabt als einen Aspekt. Thomas, wir haben bei Facebook eine Frage noch.
Ja, Robert Linke, nämlich, der interessiert sich für das Staubarchiv. Und er fragt sich, gibt's in der Sammlung auch Staub aus den Parteizentralen? Und wenn ja, ist der dann entsprechend gefärbt?
Es gibt leider keinen Staub aus Parteizentralen und auch aus wichtigen Ministerien nicht unbedingt. Politiker schicken nicht unbedingt gerne. Man sollte mal untersuchen, ob es außer schwarzen Staub, roten oder grünen, also grün, rot aus einem Bauwerk mit rotem Buntsandstein, wenn die SPD-Zentrale da wäre. Ansonsten sind die Stäube farblich parteineutral. Oder alle schwarz eben.
Aber Sie würden sich freuen, wenn überhaupt was kommen würde.
Ja, also hier Herr Oberbürgermeister Rothaus ist einer der ganz wenigen Politiker, der schickt. Und das hat auch viel damit zu tun, weil viele denken, oh, Staub in meinem Büro, das ist schlecht, ich arbeite nicht oder sonst was. Also es ist ein Zeichen von Größe und von Souveränität, wenn man meinen Bitten entspricht.
Wir haben gerade gesprochen auch schon davon, dass morgen Aschermittwoch ist. An dem Tag ist alles vorbei, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und wir sind fließend quasi bei Ihrer Promotion gelandet. Hm. Sie haben geschrieben über Bestattungsbräuche und Friedhofskultur. Hm. Ein sehr gewöhnliches Thema. Ich denke, Thomas, du wärst auch direkt drauf gekommen, wenn du Kultur und Geschichte studiert hättest. Wie kommt man auf dieses Thema?
Also ich würde fast sagen, es war Zufall. Aber die Grenzen des Lebens, Endlichkeit, Tod, was kommt so danach? Das sind auch große Themen in der Kunst. Das interessiert mich schon. Die genauen Umstände, weshalb ich dann darüber promoviert habe, das ist wirklich zufällig. Also ich bin in ein Archiv gegangen. Da waren Teile sehr gut sortiert zu diesem Thema. Die habe ich mir angeguckt. Und das war spannend. Und das war teilweise eine Reise zu meinen Wurzeln, weil das erste, was ich untersucht habe, war der Friedhof in Bergisch Gladbach, wo Verwandte von mir liegen. Und das war auch so eine Zeiterinnerung für mich in meine Kindheit zurück. Und darüber habe ich dann angefangen nachzudenken, warum wir überhaupt bestatten, weshalb wir das so machen, wie wir es tun. Und das ist ein Thema, das uns ja alle mal betrifft. Wir machen das sehr unterschiedlich. Momentan sagen einige, die Bestattungskultur verschwindet. Stimmt nicht, sie verändert sich nur. Ja, so, das sind interessante Fragestellungen.
Ich glaube, dazu könnten wir noch mal eine ganze Sendung füllen.
Ohne Probleme.
Aber wir wollen noch eine Quintessenz aus Ihrer Arbeit haben. Geben Sie uns etwas mit. Das ist D-Radio Wissen, hat das Ziel heute gelernt. Was würden Sie den Hörern mitgeben aus Ihrer Arbeit?
Also Staub ist ein Kulturfolger. Also ich sage gerne, Staub ist das kleinste gemeinsame Vielfach unserer Kulturen. Diese Erkenntnis ist grundsätzlich, dass auch Staub, so wie wir den verstehen, als Wollmaus, nur existiert an künstlichen Orten. Also eine Wollmaus würde im Wald oder im Meer oder so überhaupt nicht funktionieren. Pardon. Jetzt muss ich husten.
Machen Sie ruhig erstmal. Wir können es auch erstmal kurz unterbrechen. Wir sprechen gleich nochmal. Wie ist es so? Oh. Trinken Sie ruhig erstmal was. Wir haben nämlich noch eine Sache, die wir auflösen müssen. Manche Hörer warten darauf, nämlich das D-Radio Wissen Aerobic. Thomas, weißt du, wie die Fragestellung heute war?
Ja, heute geht das Aerobic unter dem Namen Bruder und Schwester. Und wir hören gleich drei prominente singende Männer und drei prominente singende Frauen, die Geschwister oder zumindest Halbgeschwister sind.
Herr Stöcker, hören Sie mal genau hin und Sie müssen mitraten.
Ich passe auf.
Lösung, Herr Stöcker?
Also erkannt habe ich das erste Lied Nini Cherry und Eagle Eye Cherry.
Ja, sehr gut. Zweitens?
Dann kam Natasha Bedingfield. Die hat einen Bruder, aber den habe ich jetzt nicht erkannt. Der macht aber, glaube ich, auch Musik.
Da, gib mir einen Tipp, Daniel.
Daniel Bedingfield.
Hey, Daniel Bedingfield, sehr ja, gut, Herr Stöcker.
Ein paar fehlt jetzt noch.
Ja.
Ein paar fehlt. Danach verlassen Sie mich. Einmal war, glaube ich, Janet Jackson
ja,
dabei.
Ja, und dann...
Und der Bruder, ich tippe jetzt mal Jermaine Jackson.
Oh! Dafür gibt es einen Extragong, Herr Stöcker. Alles erraten. Perfekt.
Das haben wir aber auch selten, dass man so beim Nebenbeihören sozusagen das Aerobic lösen kann.
Ja, Hut ab. Ja. Und wir müssen natürlich jetzt auslosen, welcher Hörer hat ein Die Radio Wissen T-Shirt verdient. Und Herr Stöcker, es ist so, der Thomas wuselt jetzt und Sie sagen Stopp.
Stopp.
Und gewonnen hat damit Daniel Kaup aus, schreibt er nicht, Daniel Kaup hat gewonnen.
Daniel Kaup, ein D-Radio Wissen T-Shirt, geht auf dem Weg dorthin, wo, hoffentlich hat er eine Adresse dazu geschrieben.
Nee, das kriegen wir aber noch raus.
Das kriegen wir raus, schicken wir noch eine Mail. Und Herr Stöcker, wir waren gerade eben stehen geblieben. Hm? Wir versuchen so ein bisschen die Sendung jetzt zusammenzufassen. Wir sind auf der Zielgeraden. Was müsste man quasi, wer die Sendung 90 Minuten verfolgt hat, was müsste man mitgenommen haben?
Also alle, die sauber machen, die saugen, die kehren und tun und machen, die können sich vielleicht ein wenig besser fühlen, weil sie Kulturarbeit betreiben. Das ständige Kümmern um die Zivilisation, den Laden im Gang zu halten. Also sauber machen ist ein sehr großer, wichtiger Teil. Also das merkt man so nicht, das ist aber so. Sauber machen ist auch die Versicherung, dass wir da sind. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Bank und alles ist verstaubt. Sie würden sofort die Bank wechseln. Also Staub ist eine Form von Sicherheit. Und deswegen auch mal ein Lob an alle sogenannten Raumpfleger und Putzkräfte, die da ständig dran sind. Die werden viel, viel, viel zu schlecht angesehen.
Viel zu schlecht bezahlt.
Das auch meistens. Die sorgen alle dafür, dass wir uns in unserer Welt wohlfühlen. Und ich glaube, es ist sogar eine Form von Realitätserfahrung, wenn man putzt. Und putzen und sauber machen könnte Kunst sein.
Kunst ist auch so, dass wir heute nach Gedichten gefragt haben. Wir wollten keine staubtrockene Sendung machen. Wir wollten ein bisschen Poesie in die Sendung bringen. Und wir haben ein wunderbares Gedicht von einem Hörer bekommen. Wir bedanken uns sehr dafür. Und das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Thomas, noch kurz, was hast du heute gelernt?
Ich habe heute gelernt, dass man Staub aus vielerlei Arten betrachten kann. Und dass, wenn man das Thema Staub hört, jeder erstmal einen platten Gag bringen muss. Kennen Sie das auch?
Ja, ich bin ja selber manchmal verführt, das zu tun. Aber ja,
dann den schlechtesten jetzt mal.
Nee, ich hätte jetzt gar keinen so in petto. Aber man kann schnell darauf kommen, ganz banal nur darüber zu reden. Aber ich hoffe, das hat die Sendung, denke ich, ja auch so ein bisschen gezeigt, dass das eben eigentlich überhaupt nicht so ist.
Gibt es denn, also wir haben jetzt gelernt, Sie brauchen Hilfe beim Staubtagebücher, ja, also Sie brauchen Hilfe als, man kann sich bewerben als
Staubscouts.
Ja.
Also ich suche noch einige Bauwerke, die leider nicht in der Sammlung sind. Ich habe noch keinen Staub von den Pyramiden, also die Pyramiden aus Ägypten. Taj Mahal in Indien, Riesenbauwerk, was leider noch nicht da ist. Auch das Weiße Haus und der Kreml, die fehlen auch noch. Also das sind so einige von den ganz berühmten, die noch nicht da sind.
Dann danke ich vielmals die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, Thomas Ruscher, Wolfgang Stöcker und mein Name ist Ingo Rottenberg. Ich wünsche einen wunderschönen Abend und der Gast hat immer das letzte Wort.
Ja, ich sage noch einen schönen Karneval, wo wir hier aus dem Rheinland sind, Kölle Alaaf, und beim nächsten Putzen einfach mal dran denken, dass das viel schöner ist, als es zu sein scheint.